Mein Name ist Katja Stähli und du bist mitten in meinem Podcast 40 und fabelhaft. 40 werden ist ein Abenteuer, denn das Beste liegt noch vor uns.
Herzlichen guten Morgen. Es ist in aller Herrgottsfrühe am Luganer See. Die Sonne ist aufgegangen und ich glaube, ich habe den schönsten Podcast-Spot aller Zeiten. Anerkennt es als meditatives Extra, dass hier das Wasser plätschert. Aber der Ort ist einfach zu schön, um nicht über das Thema zu sprechen, worüber ich heute sprechen möchte. Und zwar habe ich eine Frage gestellt bekommen von jemandem auf Instagram, die mir folgt. Und sie hat eine so spannende Frage gestellt, dass ich mir dachte, das kann man nicht in einer Story erklären, dazu braucht man ein bisschen Zeit. Nämlich wollte sie wissen, wie starte ich ins Unternehmertum, ohne dass ich gleich ins Burnout reingehe. Und da ich diesen Prozess ja jetzt schon mehrfach gemacht habe, kann ich dazu etwas sagen. Das heißt, ich habe da einen großen Erfahrungsschatz drin und habe alle Fehler gemacht, die man, glaube ich, machen kann und habe aber auch alle möglichen Auswege gefunden. Und das gibt mir einen Proof of Concept, über den ich heute ein bisschen spreche, von diesem wunderschönen kleinen Paradies hier, was meins ist seit, also meins, ne, wo ich immer wieder hingehe, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Die allererste und allerwichtigste Frage ist immer, die du dir stellen musst, warum möchte ich Unternehmerin werden? Warum starte ich in eine Selbstständigkeit? Das heißt, dein Purpose oder deine Begründung dafür oder deine eigene Positionierung, die muss vollkommen sitzen. Und ich kann dir sagen, das Letzte, was der richtige und der gute Grund dafür ist, ist das Geld. Ich habe in den letzten 12 Jahren als Coach und auch als Trainerin im Sales-Bereich und auch in Konzernen und Großkonzerne legen ja ganz oft Wert auf freiberufliche Sales-Mitarbeiter. Das heißt, die stellen ganz oft Leute ein, die komplett selbstständig sind oder auf Handelsvertreterbasis für den eigenen Vertrieb und zahlen hohe Provisionen aus. Haben aber in dem Moment auch keine Verantwortung natürlich, keine unternehmerische Verantwortung diesen vermeintlichen Mitarbeitern gegenüber. Und ich habe, da ich oftmals das Mentoring übernommen habe für diese Leute, sehr oft gesehen, dass Leute gekommen sind wegen Geld. Sie sind aber nicht geblieben wegen Geld. Und das ist mir ganz wichtig, dass du das verstehst. Geld ist nicht der Motivator. Und Geld allein reicht auch nicht aus. Also warum möchtest du Unternehmer werden? Da gilt es erst einmal, sich ganz deutlich und ganz klar selber zu klären. Warum bin ich Unternehmerin geworden? Ich wollte gar nicht in dem Sinne Unternehmerin werden. Ich war ja Oberstufenlehrerin in der Schweiz und bin dann nach Berlin ausgewandert, wo ich keinen blassen Schimmer hatte, was ich machen wollte. Ich wusste nur eins, ich will nie wieder zurück ins Klassenzimmer, weil das ein Ort war, wo ich ausgebrannt bin. Und wir sprechen heute ja über Burnout und es ist immer so die Frage, wer entscheidet denn eigentlich, was ein Burnout ist und was nicht? Ich kann dir nur sagen, ich habe an einem Mittwochnachmittag auf dem Küchenboden gesessen und ich habe nur noch geweint und vielleicht auch ein bisschen geschrien, als meine Eltern vor mir gesessen haben und gesagt haben, du gehst nicht nach Berlin, du bleibst hier und arbeitest weiter. Weil ich nicht gehört wurde. Ich wurde nicht gehört von meinem Umfeld, als ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und wenn es soweit ist, dass wir nicht mehr können, dann kann ich dir gleich sagen, ist das Unternehmertum das Allerdümmste, was du machen kannst. Und ich möchte das bewusst an der Stelle so sagen, ich verwende dieses Wort nicht gerne, aber es ist so. Es ist saudämlich, aus einem Burnout heraus ins Unternehmertum zu starten. Denn wenn das Gefäß leer ist, kannst du daraus nicht viel schöpfen. Und leere Gefäße können wahnsinnig wertvoll sein. Und meins war genau das, wahnsinnig wertvoll. Aber nicht, weil ich daraus schöpfen konnte, sondern weil es ein leeres Gefäß war, wo etwas wachsen durfte. Und in diese Anerkennung zu kommen, dass dieses Gefäß leer ist, auch das ist schon mal ein super wichtiger Schritt. Also, Selbstklärung. Warum will ich Unternehmerin werden? Erster Schritt. Zweiter Schritt. Auf meiner Ressourcenskala von 1 bis 10, wo steht meine Gesamtenergie? Und wenn die unterhalb von 70% liegt, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, dann ist es nicht der richtige Weg. Dann gilt es erstmal, diese Energiebatterie aufzuladen, bevor man an einen Punkt kommt, wo man sagt, oh, jetzt habe ich die Kraft und die Nerven, mich neu zu erfinden. Denn sich neu erfinden ist ein Akt und braucht wahnsinnig viel Hingabe und wahnsinnig viel Leidenschaft. Wir sprechen heute ja auch über dieses kleine Wörtchen Burn. Du musst brennen für das, was du tust. Und das Geld allein wird dich nicht zum, wird dein Feuer nicht entfachen. Es wird dich nicht zum Brennen bringen. So, nächster Punkt. Was ich ganz spannend finde, ist diese Einstellung oder ne, so dieser, sagen wir mal, das Vorurteil im Volksmund, dieses, wie kann ich Unternehmerin werden, ohne dass ich ins Burnout komme? Diese Frage alleine impliziert ja schon die Einstellung oder beziehungsweise das Vorurteil oder die Angst, dass wenn ich Unternehmerin bin oder wenn ich Unternehmerin werde, dass ich im Burnout lande. Wir erleben tagtäglich Menschen, die sich in die Selbstständigkeit gewagt haben und am Ende dann im Burnout landen. Also ich kann diese Verbindung verstehen. Aber wie viele Menschen sind fest angestellt, laufen jeden Tag stupide ihre Arbeitszeiten ab und landen ebenfalls im Burnout? Also was ist eigentlich der Grund, warum wir ins Burnout kommen? Ist es nur die Verantwortung? Ist es nur die Finanzlast, die wir tragen? Ich glaube nicht. Ich bin ja berufstätig, seit ich 20 bin. Das sind jetzt 22 Jahre. Und ich kann dir sagen, immer dann, wenn ich Menschen erlebt habe, inklusive mir, die wirklich in ein Burnout geschlittert sind oder nah dran waren, dann immer, weil sie keine Leidenschaft mehr hatten, immer, weil sie kein Feuer mehr hatten, weil sie keine Autonomie mehr hatten in ihrem Job. Wenn man ihnen jegliche Verantwortung abnimmt und die Leute nur noch stupide abarbeiten müssen. Natürlich spielen Faktoren mit rein, wenn die Firma nicht gut läuft und man kein Geld mehr hat und die Ressourcen gehen einem aus, die Mitarbeiter laufen einem davon. Aber warum passiert das alles? Das ist die Gretchenfrage. Warum passiert es, dass diese Prozesse alle ins Laufen kommen? Und da gibt es immer einen ersten Schritt in die falsche Richtung. Und bei diesem Schritt sprechen wir immer über Leidenschaft, über Autonomie, über Ressourcenfülle. Und wenn wir über diese Dinge sprechen, müssen wir da automatisch auch rangehen, bevor wir ins Unternehmertum starten, bevor wir überhaupt irgendetwas in diese Richtung tun. Also wie bereite ich mich vor? Wenn ich schon weiß, aufgrund dessen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo uns sehr oft vorgelebt wird, dass es in die Hose gehen kann, wie bereite ich mich vor? Es ist schon immer schlecht gewesen, sich auf eine Reise nicht vorzubereiten. Wenn ich eine Wanderung mache, hier in der Schweiz, wir haben hier wunderschöne Berge, wenn ich eine Wanderung mache und kein Wasser mitnehme, dann ist es vorprogrammiert, dass diese Wanderung scheitern wird. Und zwar relativ zügig. Und das Spiel können wir jetzt weiter treiben mit allen möglichen Gadgets, die mitgenommen werden müssen. Also wenn wir uns auf diese Reise, auf diese Wanderung ins Unternehmertum vorbereiten, dann gilt es, sich damit auseinanderzusetzen, was brauche ich für den Weg? Denn es reicht nicht nur, das Ziel zu kennen. Es ist wichtig, sich zu überlegen, wie komme ich dahin? Und nicht nur, wie komme ich dahin im Sinne von, nehme ich den Zug oder laufe ich dahin, sondern wie geht es mir dabei, bis ich ankomme? Das habe ich natürlich nicht gemacht. Deswegen kann ich hier ja so frisch von der Leber weg erzählen, weil ich all diese Schritte nicht gemacht habe. Denn als ich eines Tages von jemandem in meinem Umfeld, so eine Art Headhunter, gefragt wurde, ob ich freiberuflich für einen großen Konzern in den Vertrieb starten möchte, also voll selbstständig, ohne jegliche Absicherung. Da war ich noch gar nicht selbstständig, da hatte ich überhaupt keinen blassen Schimmer von sowas. Ich habe einfach mal gemacht und habe natürlich relativ zügig gecheckt, dass ich weiß, wie es geht. Und da bin ich gesegnet gewesen mit einem gut ausgestatteten Toolkoffer, der mir natürlich gegeben ist. Das heißt, da, wo andere viel lernen mussten, wie macht man Vertrieb, wie redet man mit dem Kunden, wie verhandelt man, das hatte ich irgendwie einfach. Jetzt habe ich einen sehr erfolgreichen Vertriebspapa, also mein eigener Vater war sehr erfolgreich in diesem Bereich und irgendwie ist mir das in die Wiege gelegt worden. Und ich habe, als ich diese ganzen Vertriebsschulungen machen musste, mich immer gefragt, wer will denn so einen Scheiß wirklich beim Kunden erzählen? Also ich konnte mich mit diesem ganzen Gequatsche da überhaupt nicht identifizieren und habe dann irgendwann mein eigenes Ding gemacht und das ist super schnell sehr erfolgreich geworden. Das heißt, auf einmal war ich konfrontiert damit, erster erfolgreicher Monat, weiß ich noch, 3.600 Euro Provision. Holy moly, das war für mich krass. So, weil ich habe so, ich habe alles an Energie da reingesteckt und es war so geil, diese Kohle zu verdienen. Bis ich dann irgendwann, überlege gerade, ob ich das hier so erzählen soll. Doch, ich muss es vielleicht erzählen, weil es ist provokativ und ich will dich damit nicht triggern. Ich will dir aber trotzdem aufzeigen, was machbar ist. Bis ich dann irgendwie 2 Jahre später in meinem besten Monat 117.000 Euro nach Hause getragen habe und gar nicht mehr wusste, wie mir geschieht. Und ich habe verstanden, wie viel ich kann und wie gut ich bin, weil ich dafür brenne, was ich da tue. Und ganz wichtig ist, ich habe nicht gebrannt für das Geld. Denn ich wusste nicht, wie viel Geld irgendwann kommen wird. Kann ja nicht hell sehen. Ich wusste nicht, worauf das finanziell hinausläuft. Und das wissen wir doch alle nicht, wenn wir starten. Wenn wir eine Unternehmung starten, können wir alle nicht abschätzen, wird es erfolgreich sein oder nicht. Aber ich fand das so toll. Das war so für mich so ein bisschen wie ins Casino gehen. Und ich bin gar keine Spielerin. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Aber so, ich gehe rein ins Gespräch. Kann ich es? Schaffe ich es? Kriege ich den Kunden gedreht? Kann ich dem Kunden einen Mehrwert geben? Kann ich den Kunden? Und für mich war das hochspannend, wenn der Nein gesagt hat. Oder wenn der bockig war oder wenn der keine Lust hatte, dann fing für mich der Spaß erst an. Und ich habe auch zu dieser Zeit einen sehr geringen Ausgabenpool gehabt. Das heißt, ich habe eine ganz kleine Wohnung gehabt, die hat mich 500 Euro im Monat gekostet. Ich habe mein eigenes Auto gehabt, also ich musste das nicht abzahlen. Und ich hatte keine Ausgaben. Das heißt, ich hatte überhaupt gar keinen Finanzstress. Was es natürlich leicht macht, ins Unternehmertum zu starten. Achtung hier, denn ein neuer oder nächster wichtiger Punkt. Starte nicht ins Unternehmertum mit einem fetten, dicken Finanzrucksack, also mit einem fetten Ausgabenrucksack. Und denn alles, was kam, war für mich immer ein Wahnsinnsgewinn, weil ich kannte das Wort Verlust gar nicht. Dieses Spiel hat mir ganz viel Freude bereitet. Das Geld war nur die Belohnung für meine Freude. Ich bin da mit ganz viel Herzblut rein, mit ganz viel Leidenschaft rein und das Geld war die Belohnung. Aber das Geld war nicht das, was mich angetrieben hat oder angereizt hat. Jetzt muss man dazu vielleicht auch sagen, dass ich aus der Schweiz komme und in der Schweiz gearbeitet habe, bis ich 30 war, hat mir natürlich auch ermöglicht, überhaupt ein, also ich habe ein von Natur aus, von zu Hause aus ein hohes Money Mindset gehabt. Ich habe mal jemanden getroffen aus meinem Umfeld, der hat gesagt, du musst mal über dein Money Mindset sprechen und das ist für mich total krass, denn über viele Jahre hinweg war mir das gar nicht bewusst, wie selbstverständlich es für mich ist, große Beträge einzufahren. Als Lehrerin alleine ist es schon normal gewesen in der Schweiz, keine Ahnung, dass ich 11.000 Euro jeden Monat verdient habe. Das ist in Deutschland undenkbar, dass man in diesem Job so viel Geld verdient, was ich ganz, ganz traurig finde. Denn warum geht das Bildungssystem flöten und hops? Ist, weil die Lehrer keine Motivation haben. Und ich muss es dir ganz ehrlich sagen, als ich nach Deutschland kam, habe ich trotzdem meine Zeugnisse anerkennen lassen, meine Uni-Zeugnisse anerkennen lassen. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, in Deutschland zu unterrichten. Ich gehe doch nicht als Lehrerin arbeiten für 2.400 Euro netto. Ich weiß, Leute, ich arbeite seit 12 Jahren in Deutschland. Ich weiß, dass das für deutsche Verhältnisse wahnsinnig viel ist. Aber change the perspective. Entschuldigung, ich weiß, das triggert. Change the perspective. Das ist nicht viel Geld. Ich habe den gleichen Job in der Schweiz für 11.000 Franken gemacht. It's a huge difference. Riesenunterschied. Und ja, jetzt können wir alle sagen, in der Schweiz sind die Ausgaben höher. Natürlich sind sie alle höher, ist mir klar. Unterm Strich, ich schwöre dir, bleibt mir. Das heißt, mein eigener Wert hängt natürlich an der Bezahlung. Und wenn ich Leute in den letzten Jahren kennengelernt habe, die in den Vertrieb gestartet sind oder die ich auch ausgebildet habe, dann sind die oftmals aus solchen Jobs gekommen, die haben 1.800, 2.000 Euro, 2.300 Euro netto verdient. Und das war voll okay für die. Und dann habe ich manchmal gesagt, weißt du, und das stell ich dir, die Frage stelle ich dir jetzt auch, weißt du, dass es da draußen Jobs gibt, wo du das am Tag verdienst? Weißt du das? Und ich rede nicht von irgendwelchen, ne, also das machen wir nicht, ich rede nicht von irgendwelchen Online-Businesses und so. Das ist alles total toll und diese ganze Online-Sache da, die funktioniert für Menschen, für die das Richtige ist, funktioniert das wie geschmiert Brot. Ich weiß, sie verdienen Kohle ohne Ende. Aber es ist ein verschwindend geringer Anteil an Menschen, die das wirklich können. Das kann nicht jeder. Und wenn man da draußen den Leuten erzählt, oh, jetzt kommen wir alle, machen wir tschakka, mal richtig Online-Business hier, alle. Nein, das ist Mäuse mit Speck zu fangen. Und es ist auch nicht fair, denn nicht jeder bringt das Pferd mit an den Start, um sowas zu machen, um sowas zu können. Mit gutem Training kriegt man sehr viel hin. Aber du hast als Trainer niemals die Kontrolle über das Mindset oder über die Bereitschaft von deinen Auszubildenden. Denn jeder ist nur so stark, wie er bereit ist, stark zu sein. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Wie ist mein Money-Mindset? Wie bin ich groß geworden? Wenn ich als Unternehmerin starte, wie habe ich finanziell einen Grundstein gelegt bekommen? Wenn immer nicht genug da war, wenn ich es mir gewöhnt bin, ich es mich gewöhnt bin, dass nicht genug da ist, habe ich zuerst die Hausaufgaben zu machen, wie gehe ich mit Geld um? Und ich plaudere jetzt hier mal aus dem Nähkästchen. Ich bin jemand, ich habe eine Sache gelernt. Wenn die Kasse leer ist, kommt irgendwo Geld hin. Das ist mein blindes Vertrauen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht Drama machen kann. Aber das ist mein blindes Vertrauen. Das bringt aber eine Schattenseite mit sich, denn ich habe auch gar keine Angst davor, wenn die Kohle weg ist. Das heißt, ich haue sie auch raus. Was nicht immer gut ist, wenn man sich vorstellt, dass es auch mal nett wäre, mal so mal so einen schönen Batzen Geld anzulegen, so als Vermögensaufbau oder so. Das ist zum Beispiel etwas, was ich lernen darf. Denn es war für mich immer wahnsinnig einfach, Geld zu generieren. Aber die Märkte können sich verändern. Ich habe seit 10 Jahren eine Immobilienfirma. Der Markt ist in den letzten 2 Jahren eingebrochen. Autschi, tut weh. Funktioniert nicht mehr so. Wir haben seit 1,5 Jahren, ich sag mal, kleinteilige Immobilien verkauft, aber keine großen Sachen mehr. Damit muss man auch irgendwie rechnen. Es ist immer so, ja, man darf den Teufel nicht an die Wand malen, man darf nichts Negatives sehen und so, dann zieht man das alles magisch an. Ja, ja, ja. Aber es ist wichtig, sich vorzubereiten. Wer bin ich, wenn es finanziell scheiße läuft? Habe ich ein Polster? Regrediere ich dann? Kriege ich dann Panik und laufe davon? Vorbereitung. Wie starte ich in mein eigenes Unternehmertum? Mit welchem Mindset laufe ich los, was das Thema Geld anbelangt? Dieser Geldsegen, der da kam, als ich gestartet bin, der war natürlich grandios. Aber auch dieser will abgefangen werden. Ganz wichtig. Da draußen laufen Menschen rum, die richtig Kohle verdient haben und in der ersten Sekunde danach die Füße gestreckt haben und gesagt haben, geil, das war's jetzt. Erstmal Kohle raushauen. Erstmal dies, erstmal das, erstmal jenes. Das ist gefährlich. Denn in Deutschland gibt es eine Instanz, don't fuck with the Finanzamt, würde ich mal sagen. So, also ich muss mich mal mit dem Thema Steuern auseinandersetzen. Hupsi, muss Mehrwertsteuer zahlen. Hupsi, muss eine Steuererklärung abgeben. Hupsi, kann sein, dass das 3 Jahre dauert, bis die kommt. Oder 2 Jahre. Hast du dann die Kohle noch übrig? Habe ich in meinem ersten Jahr einen großen Fehler gemacht. Sehr großen Fehler. Also ich habe ihn dann ausgebügelt, aber das war sehr schmerzhaft. Denn in der Schweiz ist das Finanzamt ein ganz kleines bisschen entspannter als in Deutschland. Aber in Deutschland ist es nicht so Chili Vanilli. Und dann an einen Punkt zu kommen, wo du nachzahlen musst. Und da hieß es dann einfach mal, sehr geehrte Frau Steli, wir bitten Sie in den nächsten 15 Tagen 85.000 Euro nachzuzahlen. Upsi. Ja, das war weniger lustig. Also bitte rennt nicht blauäugig in solche Themen rein. Wir haben vorhin gesagt, dass ich den großen Segen habe, dass immer dann, wenn kein Geld mehr da ist, irgendwoher ein Geldlichtlein herkommt. Ich habe irgendwie, immer wenn es mal haarig war, kam wirklich in dem Moment irgendein Verkauf oder irgendein sonst wo eine Provision um die Ecke, die dann funktioniert hat. Ich bin da immer rausgekommen. Aber nie ohne blaues Auge, nie ohne schlecht zu schlafen, schlaflose Nächte, Angstzustände und. Bis ich gelernt habe, ich bin getragen und ich bin im Vertrauen. Aber die Verantwortung liegt trotzdem bei mir, mir nicht jedes Mal weh zu tun. Und mit weh tun meine ich, mich in eine Gefahr zu bringen. Du würdest dein Kind nicht über eine wackelnde Hängebrücke schicken, wenn du weißt, dass diese nicht abgesichert ist und das Kind auch nicht abgesichert ist. Würdest du niemals tun. Ob du Kinder hast oder nicht, wirst du es trotzdem nicht tun. Das tust du aber jedes Mal mit dir selber, wenn du nicht vorbereitet in so eine Unternehmung startest. Was bringst du mit am Start? Vorbereitung. Ich eigne mir Wissen an. Das ist das Allerwichtigste. Wer bin ich als Unternehmerin? Was für ein Mindset bringe ich mit an den Start? Was habe ich eigentlich in meiner Kindheit gelernt zum Thema Unternehmertum? Und was könnte mir zu einem Stolperstein werden? ist extrem, extrem wichtig. Der nächste Punkt, wenn wir starten, ist, wofür brenne ich? Nochmal, das Geld alleine zündet dich nicht an. Ich habe das alles durch. Ich habe die fette Penthouse-Wohnung durch. Ich habe mir eine richtig tolle Penthouse-Wohnung geholt. Richtig schön mit Blick auf den Fernsehturm. Montagmorgen aufgewacht, irgendwie ein paar Wochen später. Habe gesagt, so geil, jetzt habe ich Bock, Maserati zu kaufen. Montagabend bin ich Maserati gefahren. Ich habe mir alles gegeben. Und ich sag's dir, sind so Kleinigkeiten. Ne? Denn als 19-Jährige habe ich auf einem Markt hier um die Ecke habe ich mir einen gefälschten Hermes-Gürtel gekauft. Ich war stolz wie Bolle, war gefälscht, sehr gut gefälscht, aber ich war stolz wie Bolle. Und ich stand da aber und habe gesagt, irgendwann, eines Tages, laufe ich zu Hermes rein und zahle und kaufe mir einen Hermes-Gürtel und dann trinke ich da noch ein Glas Champagner und laufe raus und dann bin ich so die gemachte Frau. Gesagt, getan, der Tag kam, laufe bei Hermes rein, kaufe mir gleich zwei von den Dingern, laufe raus und es ist nichts passiert. Da war nichts. Klar, ich war so, ja, okay, Haken dran, geil, haben wir Hermes-Gürtel gekauft. Ich war betrunken nach irgendwie 5 Gläsern Champagner. Das war klar, das war spannend, das war eine Erfahrung. Man hat es dann mal gemacht. Aber du zehrst davon nicht. Du stehst nicht morgens auf und sagst, oh, mein Hermes-Gürtel, hör mir auf mit dem Scheiß. Und wenn du mir jetzt da zuhörst und auf deiner Bucketlist irgendeine scheiß teure Tasche hast, voll okay. Geh rein, hau die Kohle raus. Lauf nach Hause, freu dich des Lebens, sei dir bewusst, es macht dich nicht, es nährt dich nicht, es macht dich nicht satt, überhaupt nicht. Für mich war das immer so ein Stress, in diese Läden reinzulaufen, weil ich mich nicht gut genug gefühlt habe, in diesem Laden eine Tasche zu kaufen, als ich mir mal von einem großen Deal, ich hab das für mich so, dass wenn ich einen größeren Deal abschließe oder so, dann kaufe ich mir etwas, was mich daran erinnert. Und dann habe ich diesen einen Deal abgeschlossen und habe mir bei Prada 2 Portemonnaies und eine Handtasche gekauft. Und weil mir das so unangenehm war, in den Laden reinzugehen, habe ich die per Post nach Hause bestellt und habe die allein in meiner Küche ausgepackt. Zieh dir das mal rein. Ja, also es macht dich nicht satt. Ganz wichtig. Was macht dich satt? Satt macht dich nur das Gefühl und nie das Materielle. Das hier macht mich satt. Hier zu sitzen, Schönheit zu erfahren, Zeit zu genießen, Erinnerungen zu schaffen. Das ist etwas, was satt macht. Also ist der Grund, warum ich im Unternehmertum bleibe, nicht warum ich gestartet bin, denn ich hatte keinen blassen Schimmer, warum ich starte. Ich habe es einfach mal gemacht, was manchmal super cool ist. Weil wenn du kommst natürlich auch ins Zerdenken. Ne? Je mehr, dass du darüber nachdenkst, oh, was passiert dann, was passiert, desto lastiger wird es auch. Aber einfach mal zu starten, das war für mich, glaube ich, ganz gut, denn ich bin ein Denker. Und in die Leichtigkeit da zu starten, das war sicher auch gut. Muss man aber auch sagen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, ich ziehe durch. Also wir sagen in der Schweiz, mit dem Grind durch Wand, mit dem Kopf durch die Wand. Das heißt, ich kann mich schon darauf verlassen, wenn es irgendwie ganz blöd kommt, ich ziehe mich immer am Schlawittchen aus dem Schlamm. Aber dieses Gefühl zu haben, ich möchte satt werden an Freizeit, satt werden an Schönheit, ich möchte satt werden an Spaß, aus dem Kundentermin rauszulaufen und zu denken, yes! Ich bin ganz oft angefragt worden, wenn es schwierige Kunden gab, die nicht handelbar waren, für niemanden, ob ich die übernehmen kann. Und dann rauszulaufen, einen Anruf zu machen und zu sagen, wir haben den Deal. Weil ich es machen konnte, weil es mich gebraucht hat, war geil. Frische Eier gekriegt. War mega. So, mich satt zu machen an tollen, spannenden Gefühlen. Und das ist der sinnhafte Grund, um eine Unternehmung zu starten. Und natürlich fließt da auch rein, mich satt zu machen für die Familie. Ich möchte eine tolle Mama sein. Ich möchte Freude haben. Ich möchte Freude versprühen. Ich möchte, dass dieses kleine Wesen mich sieht und sagt, boah, die Mama ist eine richtig coole Socke. Die Mama, die hat das Leben gelebt. Die Mama, die ist aufgegangen. Die Mama hat auch mal schwierige Phasen gehabt und dann ist sie wieder rausgekommen. Oh, die Mama hat geweint. Die Mama war sauer. Und dann ist sie wieder aufgestanden und hat gesagt, so, und jetzt machen wir weiter. Oh, ich glaube, das möchte ich auch mal so machen in der Zukunft. Wir haben eine Verpflichtung, diesen Kindern etwas vorzuleben. Es besser zu machen als die Generationen davor. Und jeder von uns hat Generationenkonflikte. Jeder von uns hat in der Familie Dinge, die in die Hose gegangen sind. Und wir kopieren sie eins zu eins, wenn wir sie nicht entlarven. In meiner Familie hieß es immer, Sicherheit ist das Allerwichtigste. Es gibt nur diese eine Sicherheit, die was wert ist, und das ist Festanstellung, Lehrerin sein. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was es für mich ein Wahnsinnsakt war, mich von diesem Korsett freizumachen. Ich war eingesperrt. Denn mein ganzes Glaubenssystem war darauf ausgerichtet, als Lehrerin in mich in Sicherheit zu bringen. Und alles andere ist des Todes unsicher und ein Risiko. Und meine Tochter hat das Recht, das ist ihr Geburtsrecht, nicht mit meinen Vorurteilen dem Leben gegenüber, nicht mit meinen Ängsten konfrontiert zu sein, damit ich sie nicht anstecke damit. Natürlich stecken wir sie trotzdem an mit irgendeinem Furz, den wir haben. Ist nun mal so. Wir alle machen Fehler und das ist vielleicht auch wichtig. Ich bin dankbar für die Fehler, die mit mir gemacht worden sind, weil es nur dieses Leben gibt, weil das alles passiert ist. Es gibt nur dieses Leben, weil ich mal meine Nachmittage im Keller verbracht habe, wenn ich nicht artig war. Es gibt nur dieses Leben, das so ist, weil ich die Trennung hinter mir habe und das nach der Geburt mit dem, weil es da alles in die Hose gegangen ist. Weil ich wach geworden bin dadurch. Ich laufe nicht sleepwalking durchs Leben oder bin blind oder ich bin ganz tief mit mir in Berührung, weil das alles scheiße war. Und manchmal muss es vielleicht scheiße sein, damit wir wach werden. Und auch ich mache sicher meine Fehler mit meiner Tochter, aber ich versuche, dass es nicht die Fehler sind, die ich erlebt habe. Ich wünsche dir, dass wenn du in eine Unternehmung startest, dass du dich ganz tief mit deinen Ängsten auseinandersetzt. Und dazu, und das, was ich jetzt sage, ist ein Game Changer für mich in meinen Trainings, in meinen Coachings, aber auch es war auch ein Game Changer für mich in der Arbeit mit mir selber. Male dir das Worst-Case-Szenario auf. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann in meinem Fall, ist, dass ich weiß, dass ich saugut bin in all dem, was ich mache. Und ich habe richtig aufgeschrieben, oh, ich kann nicht 5 Sprachen, ich kann vor Menschen sprechen, ich kann auch noch Lehrerin sein, ich könnte Nachhilfeunterricht geben zum Beispiel. Ich könnte aber auch Kleider verkaufen, haben wir in einem anderen Podcast gehört, habe ich wahnsinnig viel Spaß dran gehabt, kann ich auch gut. Ich habe auch Fahrräder verkauft. Ich kann verkaufen. So, was kann ich noch? Habe aufgeschrieben, richtig schön brav eine Liste geführt, so wie in der Schule. Und ich schwöre dir, wenn du das alles aufgeschrieben hast, auf Papier, in der Sekunde wird dein Worst-Case-Szenario, was uns irgendwo unter der Brücke landen lässt, zerbröseln wie ein Kartenhaus oder in sich zusammenstürzen wie ein Kartenhaus. Es gibt dieses Worst-Case-Szenario nicht. Das Allerschlimmste, was passiert, ist, dass du die Steuern nicht bezahlst und, keine Ahnung, in Saus und Braus gelebt hast, die Steuern nicht bezahlst und dann privat insolvent gehst, weil du Schulden beim Finanzamt hast. Oder dass du völlig unerfolgreich bist, kein Geld verdienst, dann lässt du dich wieder festanstellen. So what? Wir müssen mal aufhören, dieser Kohle so unfassbar viel Bedeutung zu geben. Und ich bin die Erste, die Kohle geil findet. Ich liebe Geld, finde ich massiv toll. Nicht, weil ich mir dann, keine Ahnung, teure Handtaschen kaufe. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Das hier ist mein Luxus. Geld ist nie das, was wir denken, was es ist. Überhaupt nicht. Und das sage ich dir deswegen, weil ich davon sehr viel verdient habe. Und du musst erst an einen Punkt kommen, wo du sehr viel verdienst und erkennst, dass das Leben nur dann schön ist, wenn du es selber schön machst. Ja, und jetzt wird dein Gedanke sagen, ja, das ist ja auch einfach, schönes Leben zu haben, wenn man viel Geld hat, kann man so schön am Luganer See sitzen. Ja, aber ich habe auch nicht am Luganer See angefangen. Ich habe in einer kleinen Kackwohnung angefangen, in einer Platte mitten in Berlin, was eine Rotzbude war, habe von Hand alleine die Raubfasertapete abgekratzt, damit ich irgendwie halbwegs mal vernünftig leben konnte. Und dann habe ich erstmal, bin ich erstmal unten durchgegangen. Habe für 13 Euro die Stunde Fahrräder verkauft. Und zwar mit per Rechnung selbstständig. Das heißt, da sind noch die Steuern weggegangen. Ich habe auch unten angefangen. Ich habe bei McDonald's gearbeitet. Come on! Und ich habe mir das Leben trotzdem schön gemacht. Habe mir trotzdem für 3 Euro Tulpen auf den Tisch gestellt. In meiner kleinen Welt mir ein kleines Paradies versucht zu schaffen. Und diese Verantwortung, die trägst du ganz allein. Und das hat nichts damit zu tun, dass du Kohle brauchst dafür. Es ist leichter, sich ein schönes Leben zu machen mit viel Geld. Aber das ist ein Learning, was du dir selber erstmal geben musst. Das ist ein Weg, den du machen musst. Hat jemand zu mir gesagt, ach, ich habe gar keinen Bock mehr auf meine scheiß kleine Wohnung. Ich will auch so eine Wohnung haben wie du. Ja, dann muss man loslegen. Dann muss man aufhören, sich Bullshit-Stories zu erzählen. Schmeiß den Schnulli in die Ecke und fang an, ohne Ausreden. Self-Leadership, sich selber zu führen, sich selber aufzufangen, wenn es weh tut. Sich selber auch mal einen Tritt in den Hintern zu verpassen. Dann, wenn du Bock hast, schlafen zu gehen, aufzustehen und zu sagen, jetzt gehe ich mal spazieren. Und dann gucke ich mal, wie ich mich fühle danach. Meine Mutter hat immer gesagt, und ich zitiere eigentlich nicht gerne Sprüche von ihr, weil sie so in ihrer Männlichkeit, in ihrer Maskulinität ihr Leben gemeistert hat, hat immer gesagt, von nichts kommt nichts. Aber sie hat recht, von nichts kommt nichts. Du kannst ja auf dem Sofa sitzen, rumheulen und sagen, ja, ich will aber auch 340 Quadratmeter Wohnung haben. Dann steh auf und erfinde dich neu. Als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich Pause gebraucht. Und das ist ein Thema, was mich momentan umtreibt. Dazu wird es auch in den kommenden Wochen mehr Content von mir geben. Es wird auch eine Art Tool geben für euch, wo ihr euch mal selber so ein bisschen an die Hand nehmen könnt. Dazu erzähle ich später vielleicht noch ein bisschen. Also an anderer Stelle. Wir brauchen ganz dringend in unserer Gesellschaft eine Revolution, was unsere Work-Life-Balance anbelangt. Wir sind alle kaputt, wir sind alle müde und wir sind alle mit leeren Gefäßen. Steig mal in die U-Bahn Montagmorgen und schau dir mal diese ganzen leeren Gefäße an. Und es wird immer schlimmer. Und es wird immer so schlimm oder es wird immer noch schlimmer, dass wir nicht nur ein leeres Gefäß haben, sondern dass wir uns energetisch verschulden. Und dass dieser Prozess von sich selber aufzugeben so tiefgreifend ist, dass es irgendwann schwierig ist, sich wieder aufzubauen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man da rausfindet, aber du musst immer auf irgendeine Art und Weise erstmal an einen Punkt kommen, wo du dir im Klaren bist, dass es soweit ist, dass es vielleicht schon ein Burnout ist, dass dein Gefäß leer ist. In diese Anerkennung zu kommen, das ist sau wichtig. Und bevor du ins Unternehmertum startest, bevor du aus deinem sicheren Hafen ausbrichst, geh erstmal ins Reset. Einmal in die Auszeit kommen. Und dazu gehört, ich habe das auch schon mal an anderer Stelle gesagt, ich habe in Berlin, wo ich angekommen bin, erstmal 2 Monate geschlafen. Und ich weiß, das klingt jetzt so, als würde ich das irgendwie so überdramatisiert dascheln. Nein, ich habe 2 Monate geschlafen. Ich schwör's dir, ich bin aufgestanden, bin mit den Hunden raus, habe gefrühstückt, habe mich hingelegt, habe ein bisschen Fernsehen geguckt, bin wieder eingepennt. Ich habe tagelang verschlafen, weil mein System überhaupt nur noch in diesem Fight-and-Flight-Modus. Mein System konnte nichts mehr hören, konnte nichts mehr sehen, wollte nicht mehr reden. Und ich bin ein Mensch, ich träume wahnsinnig viel. Wo ich nach Berlin gekommen bin, habe ich gar nicht mehr geträumt. Und in diesen 2 Monaten Schlafphase bin ich langsam wieder ins Träumen gekommen. Das trübe Wasser in meiner Seele ist wieder klar geworden. Wenn du in die Ruhe kommst, setzt sich der Sand wieder auf den Boden. Und du kriegst wieder den Durchblick. Wenn es hier einen Sturm gibt, dann sieht der See aus wie eine petrolfarbene Pampe. Du kannst zugucken, wie in wenigen Stunden sich alles wieder setzt und der See ist glasklar und wunderschön. In einer Reset-Phase wird es glasklar. Ein Reset kommt nicht geschenkt im Postpaket, was du aufmachst und dann. Wieso kennt ihr so diese Geburtstagsüberraschung, so, da kommt so Zeugs raus und so tischbombenmäßig. Das funktioniert beim Reset nicht einfach so. Du musst es steuern und planen und vorbereiten. Und wenn du hoch in deinem Self-Leadership bist, wenn du in deiner Selbstführung gut bist, kannst du das tun. Wenn du das nicht bist, dann brauchst du jemanden von außen, der dich an die Hand nimmt und führt. Und ich würde dir immer empfehlen, wenn du eine Familie hast, deine Familie mit einzubinden. Darüber sprechen wir aber ein anderes Mal. Also wir starten diesen Weg ins Unternehmertum nicht mit einem leeren Gefäß. Wichtig. Doch, das darf leer sein, aber es darf nicht energetisch verschuldet sein. Es darf in die Leere kommen, aber wichtig ist, dass wir nicht völlig am Ende denken, das Unternehmertum ist jetzt der heilsame Weg. Das ist es nämlich nicht. Überhaupt nicht. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir darüber sprechen, was ich eigentlich damit meine, Burnout, Burn-in. Es ist total simpel, es erklärt es ja schon von sich selbst. Burnout ist, wenn nichts mehr geht, wenn ich ausgebrannt bin, wenn ich körperliche Symptome habe, ich weine, ich bin ausgelaugt, ich kann nicht mehr. Müdigkeit, Leute, Müdigkeit, das wird so abgetan. Müdigkeit ist so mega verpönt. Ah, es geht schon wieder schlafen. Ah, da legt sich schon wieder hin. Ist voll verpönt. Ich bin auch so jemand, wenn der Papa meiner Tochter, wo wir noch zusammen waren, wenn der sich hingelegt hat, während ich noch gearbeitet habe, habe ich gesagt, geht's noch? Kannst du jetzt nicht hinlegen? Ist ja frech. Musst du auch erstmal verstehen, dass Müdigkeit ein wichtiges Symptom ist. Mit dem Unterschied, dass Burn-in kann auch schmerzhaft sein ist auch schmerzhaft ab einem gewissen Punkt und kann genauso auslaugen, aber es kommt auf leiseren Pfoten daher oder auf unsichtbareren Pfoten. Als ich gestartet bin damals im Vertrieb, ich habe lichterloh gebrannt. Ich fand's so geil. Es hat mich so angekotzt, wenn Freitagabend war. Denn ich hatte nichts zu tun am Wochenende. Ich wollte auch nichts tun. Ich habe mit meinem Freund nur noch über Vertrieb gesprochen, nur noch über die ganzen Erfolge gesprochen. Ich war heilfroh, wenn Montagmorgen war. Ich habe das Wochenende genutzt, um nachzuarbeiten, vorzuarbeiten. Und Montagmorgen 7:30 habe ich geschniegelt an meinem Küchentisch gesessen und habe Vollgas gegeben. Ich bin lichterloh in Flammen aufgegangen. Bis mein Herz irgendwann angefangen hat zu stolpern und zu meckern. Und dann dachte ich mir, irgendwie fühlt sich das ein bisschen komisch an. Ich habe das Herz immer so hier gehabt. Da bin ich zum Arzt gegangen, der hat gesagt, Mensch, junge Frau, was ist denn mit Ihnen los? Ich war ja irgendwie 32 oder so. Sie haben viel zu hohen Blutdruck. Hupsi! Warum? Weil es keine Balance mehr gab. Und der Prozess an sich, von diesem Burn-in, in Flammen aufzugehen oder in dieses lichterlohe Brennen zu kommen, bringt dich natürlich extrem weit. In kurzer Zeit braucht trotzdem sehr viel Beobachtung, dass es nicht in die Disbalance fällt. Dasselbe in Grün ist mit Burnout. Beides ist nicht gesund. Trotzdem gehört es zum erfolgreichen Unternehmertum dazu, in Flammen aufzugehen und in die Balance zu kommen. Und all das ist meines Erachtens nach die Hauptaufgabe als Unternehmer oder als Unternehmerin. Kann ich mich begleiten durch diesen Prozess? Kann ich erkennen, wenn ich müde bin? Habe ich die Größe, mich hinzulegen, mich auszuruhen? Und ich benutze das Wort hinlegen eher so als Synonym, ne? Fürs Ausruhen. Kann ich mich ausruhen, ohne dass ich mir dabei ein schlechtes Gewissen mache? Ist ein Riesending. Da gibt es ja selbstständig, ne, dieser Beruf, wenn du irgendjemandem sagst, ja, ich bin selbstständig. Ja, selbstständig, ne? Ja, selbstständig. Ich habe das auch. Natürlich, wenn Leute anrufen, was von mir wollen, was sage ich denn? Nee, kannst du in 3 Wochen wieder anrufen, da ruft er jemand anderen an. Bin ja nicht doof. Stört mich aber nicht. Ich habe gelernt, mir Zeiten einzuräumen, gerade auch jetzt hier, wo ich das abarbeite und trotzdem Freude dran habe. Das ist für mich in Ordnung. Also einen klaren Unterschied machen zwischen Burnout und Burn-in. Von wo aus startest du? Startest du schon von einem Burnout oder von einem vermeintlichen Burnout? Oder bist du schon in Flammen für das, was du da machst? Also geht es wirklich nochmal darum, und damit möchte ich so ein bisschen in die Zusammenfassung kommen. Dich selbst zu klären ist der erste Schritt. Und wir können auch gerne mal den Bereich so ein bisschen aufmachen. Dich selbst zu klären ist der erste Schritt in allem. Wer bin ich? Woher komme ich? Was bringe ich mit an den Start? Wie trainiert ist mein Pferd, bevor ich ins Turnier starte? Diese Fragen, die musst du dir stellen. Und ja, es gibt vielleicht Ausnahmen und da ist alles holterdiepolter und so. Es gibt immer Ausnahmen, ist toll. Und ich wünsche dir, dass es die ultimative Ausnahme ist, dass dir das mit dem Silbertablett vor die Tür gestellt wirst und alles ist locker und alles ist fein. Das wünsche ich dir von Herzen. Aber es schadet nicht, sich darauf vorzubereiten. Damit du nicht im Burnout landest, damit du deine Geister entmystifizierst, damit du weißt, woher du kommst, und damit du, wenn dann maximal im Burn-in landest und dich da wieder liebevoll abfängst, wenn es in die Disbalance kommt. Ja, wenn ich dir ein Ziel wünschen darf in diesem Leben, das tue ich von Herzen, dann wünsche ich dir Gefühle, wunderschöne Gefühle. Ich wünsche dir, dass du weinen kannst vor Freude. Ich wünsche dir, dass du großes Glück erfährst und es körperlich fühlen kannst. Dass du morgens wach wirst und dich an den schönsten Plätzen wiederfindest, weil sie in dir diese Gefühle auslösen können. Und ich wünsche dir, dass du verstehst, dass kein Auto, kein Haus, weil es ein Haus ist und dein Ego befriedigt, dein Ziel wird. Es gibt vielleicht eine kurzfristige Befriedigung dadurch. Aber es wird dich nicht satt machen. Und jetzt komme ich zu einer Wochenaufgabe. Und die Wochenaufgabe dieses Mal wird sein, dass du mit dem Begriff satt machen schwanger gehst. Nimm das Wort mal mit in deinen Alltag. Schreib mal auf. Vielleicht hast du so einen Notizblock vor dir auf Arbeit. Schreib mal satt darauf. Fragezeichen. Mach mal einen Kreis rundherum und überleg dir mal in den kommenden Tagen, was dein Hunger stillt im Leben, wonach du hungerst und wie du satt wirst. Denn wir sind alle hier, um satt zu sein, um das Leben zu leben und das Leben zu genießen. Und das ist meines Erachtens nach unser Geburtsrecht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich über Austausch. Ich freue mich riesig, wenn du mir folgst, wenn du die Benachrichtigung aktivierst, wenn du mich bei Instagram findest, wenn du mich anschreibst. Denn das ist wahnsinnig wichtig für mich. Ich tue das hier ja alles auch, um eine Community aufzubauen. Damit sich das hier ein bisschen trägt, brauche ich deine Unterstützung. Und vielleicht ist das hier ja ein Mehrwert für dich, wo du sagst, ey, vielen Dank für diesen Podcast. Dann freue ich mich, wenn du mir das mitteilst. Alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Hip hip bei 40 und fabelhaft.
Das war's für heute mit einer weiteren Folge von 40 und fabelhaft. Es ist so schön, dass du vorbeigehört hast. Und ich hoffe, dass du natürlich für dich eine Portion Inspiration mitnimmst und somit durch den Alltag spazierst und dich dabei liebevoll begleitest. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden und deinem Umfeld und wenn du eine Bewertung dalässt und ein Feedback, freue ich mich umso mehr. Wenn du auch ein Wunschthema hast oder Fragen, dann bitte komm auf mich zu, du bist herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe von mir für dich bei 40 und fabelhaft.